Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Herzlich willkommen zu Voll verpixelt. Heute eine ganz besondere Sonderepisode.
Mit Gast.
mit Gast. Der gute Michael. Hallo Michael.
Hallo.
An meiner Seite sitzt Johannes Repp und ich bin Felix Vogel. Heute machen wir es mal ganz verrückt hier.
Wir stellen uns selber vor. Aber bevor wir anfangen, Michael, wie bist du hier gelandet? Was machst du so?
Hier gelandet bin ich, weil du mich eingeladen hast. Deswegen bin ich heute hier. Und ich bin Gaming-Journalist.
Das ist der Hauptgrund.
Und würde mich wahrscheinlich als eine Mischung aus Piranha und Eichhörnchen beschreiben.
Das ist wunderbar, ja. Das qualifiziert dich auf jeden Fall für den Podcast.
Also ja. So hätte ich dich auch direkt eingeschätzt, der Piranha-Eichhörnchen-Typ.
Dankeschön.
Ich habe mich übrigens schon für den Titel der Episode entschieden. Falls ihr das noch nicht wusstet, es handelt sich hierbei um einen werten Herrn Michael Sonntag. Deswegen heißt die Episode auch das Wort vom Sonntag. Das ist kein Tippfehler, das ist so gewollt.
Okay, naja, vielleicht brauche ich wieder ein bisschen, um zu schneiden oder so, und dann kommt sie erst am Sonntag. Das wäre ja dann doppelt praktisch.
Das wäre doppelt praktisch, das wäre auch doppelt witzig. Aber was haben wir denn so zuletzt gespielt? Michael, möchtest du anfangen?
Ja, ich weiß, dass ihr alle so aktuelle Sachen gespielt habt. Ich bin in meine Retro-Ecke wieder gegangen. Seit Corona spiele ich meistens nur noch alte Spiele und habe Lego Racer ausgegraben von High Voltage Software aus dem Jahr 1999. Ist für mich immer noch das beste Rennspiel. Also Mario Kart ist gar nichts gegen Lego Racer.
Kurze Frage. Ist es, ich habe Lego Racers mal gespielt. Ich weiß nicht, ob es da, also, aber es war ein Cornflakes-Spiel. Das war so ein Spiel, was es auf einer CD-ROM in der Cornflakes-Packung gab. Ist es das oder
da
ist es
was
anderes?
Da bin ich überfragt. Nee, das ist nicht in einer Cornflakes-Packung gewesen. Also das hätte ich mitbekommen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass du das irgendwann mal in einer Cornflakes-Packung dann eine Demo-Version oder so gekriegt hast.
Ist es das zweidimensional?
Nee, dreidimensional.
Okay, nee, dann war es nicht das, was ich gespielt habe.
Wollte schon sagen, also dreidimensionales Spiel in der Cornflakes-Packung, boah!
Erzähl mal ein bisschen was davon. Warum ist das so geil?
Man kann seinen eigenen Fahrer bauen, man kann sein eigenes Auto bauen. Je nachdem, welche Rennlegende man im Spiel besiegt hat, darf man auch dessen Teile benutzen, um sein Auto weiterzubauen.
Oh. Okay.
Es hat eine total kranke Physik. Es ist übelst schwer und die Items sind ziemlich witzig. Ich kann eins nennen, du kannst ein Turbo-Item einsammeln und wenn du das auf die dreifache Stufe bringst, kannst du ein Wurmloch benutzen, das dich eigentlich quasi viele, viele weitere Meter nach vorne teleportiert. Also das ist ziemlich unfair, ziemlich gemein, ziemlich geil und ich habe es letztens auch gestreamt und bin daran verzweifelt und es war sehr schön. Und der Soundtrack von Lego Racer, das macht gute Laune. Ich könnte jetzt ewig weiterreden, aber ich hau einfach mal auf.
Ey, nee, ich hab ehrlich gesagt jetzt schon direkt Bock, eigenes Auto bauen aus Lego, eigenen Rennfahrer bauen.
Ja, klingt wie Lego.
Ja.
So, ja, Lego-Spiele sind ja generell die meisten immer gut gewesen. Deswegen...
True. Was hast du zuletzt gezockt gerade?
Ich habe Battlefield 5 zuletzt gespielt und halt dich fest, den Singleplayer. War zum Kotzen.
Okay.
Weil, ne, also Battlefield 5 brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist halt ein Battlefield, spielt im Zweiten Weltkrieg, ist vor ein paar Jahren rausgekommen und man merkt halt, dass das Ganze nicht so, dass der Singleplayer so ein bisschen vernachlässigt wurde, weil die KI ist strunzdumm. Wie in so vielen Spielen. Und was mich am meisten aufgeregt hat, war, dass es einfach so von einem Heldenpathos triefend war, dass es mich wirklich angekotzt hat. Also ich habe ja schon diverse Call of Duties gespielt, diverse Battlefields gespielt. Aber bei dem war ich mir dann wirklich, also das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe ein Beispiel in der Kampagne von Norwegen. Greift man ein Wasserwerk an, wo schweres Wasser produziert wird. Den Angriff gab es tatsächlich wirklich im Februar 43. Haben ein paar norwegische Widerstandskämpfer da, die, ich lasse es mal kurz den Geschichtsnerd raushängen, haben da eine Schwerwasseranlage von den Nazis zerstört, die zur Herstellung von radioaktiven Waffen hätte verwendet werden können. Und das Ganze ist halt so an den Haaren herbeigezogen dargestellt in der Kampagne, dass da irgend so ein Mädchen, was mit Skiern im Wald rumfährt und mit einem Scharfschützengewehr bewaffnet, halt alle umholzt. Dieses Einer gegen alle Prinzip funktioniert ja eigentlich bei Battlefield ganz gut, aber ich finde halt schade, dass man sich nicht mal ansatzweise die Mühe gemacht hat, das auch nur ein bisschen in die geschichtlich korrekte Ecke zu stellen. Und das hat mich sehr aufgeregt.
Aber das liegt ja einfach daran, dass die Hauptzielgruppe von Battlefield 5 waren Langlauf-Skifahrerinnen.
Ja, definitiv.
Und deswegen müssen die natürlich... Nein, würde mehr Sinn machen, aber es sind tatsächlich Langlauf-Skifahrerinnen gewesen. Das war von DICE damals die Kernzielgruppe.
Definitiv.
Aber warum spielst du Battlefield 5?
Wir haben vor kurzem uns endlich mal wieder zusammengesetzt hier in Schmackhalden und haben mal versucht, diese Messeferien zu nutzen und endlich mal wieder zusammen zu zocken. Und nachdem wir an Rainbow Six Siege so ein bisschen verzweifelt sind, weil Gründe, wollten wir dann auch mal Battlefield ausprobieren, weil wir Battlefield sehr lange nicht mehr zusammen gezockt hatten. Und Battlefield 1 hatte einer von uns, glaube ich, keinen Bock mehr drauf. Und Battlefield 5 hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gespielt. Und dadurch, dass das Internet dann irgendwie nicht mitgespielt hat und der Download zu lange gebraucht hat, habe ich dann die ganze Zeit nur den Singleplayer gespielt, während einer von meinen Kumpels die ganze Zeit versucht hat, Battlefield runterzuladen. Das war sehr witzig.
Wow, also hat es nicht geklappt, dass ihr zusammen zockt?
Noch nicht.
Nee. Okay.
Also wir haben zusammen Rainbow gezockt, aber noch nicht zusammen Battlefield.
Aber ich spiele gerne mal eine Runde mit Battlefield 5.
Gerne, gerne. Du bist auch herzlich eingeladen, Michael.
Battlefield 5, oh Gott.
Ja, und ich habe natürlich... Wie es sich gebührt zum Release eines neuen From-Software-Titels Elden Ring gezockt.
Oh, das wird ein langes Thema.
Na, ja. Also wir müssen da nicht so lang. Ich bin noch nicht ganz durch. Deswegen, wir können da gerne später nochmal, wenn wir nicht gerade einen Gast da haben, der noch ganz viele andere spannende Themen mitgebracht hat, dann können wir das nochmal in der Breite ausführen. Aber ich muss jetzt schon mal sagen, es ist richtig, richtig geil. Ich bin irgendwie 60, 70 Stunden jetzt drin und ich habe das Gefühl, ich habe ein Drittel der Spielwelt erkundet oder so. Immer... Also, was am meisten begeistert, neben natürlich sowas wie dem Kampfsystem und dem Entdeckergeist, der da drin steckt, ist einfach dieses, du läufst durch wirklich schön und spannend gestaltete Maps mit gutem Gegnerplacement und dann tut sich so eine Weggabelung auf und du überlegst dir, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, rechts sieht mir gerade spannender aus, ich gehe nach rechts. Und diese Weggabelungen kommen irgendwie noch 10 Mal, bis du irgendwo ankommst und dann wirklich mal sagst, okay, gut, hier, das habe ich jetzt fertig, diese Strecke, dieses Areal habe ich fertig. Oh, aber diese ganzen 10 anderen Weggabelungen, die erkunde ich als nächstes. Und alles ist, das Level-Design ist so gut ineinander verschlungen und verwoben. Und ich mag's, wie das Spiel dir quasi beibringt, wie du's wie sich's gespielt haben möchte, sozusagen. Also du kriegst nicht einfach 10 Questmarker, sondern du musst erstmal lernen, wieder auf diese ganzen Sachen zu verzichten. Und quasi du guckst dich eher in der Umgebung um. Und machst anhand von Hinweisen, von kryptischen Hinweisen und alles die nächste Questline aus und wo du hin musst. Und es ist befriedigt sehr diesen Entdeckergeist plus halt dieses typische, oh geil, großer Gegner, 10-mal dran verreckt, jetzt mach ich's. Und der Multiplayer-Part funktioniert auch ganz gut, dass man sich Hilfe dazu holt, wenn man mal möchte und so weiter. Ja, also von daher, ich find's klasse. Habt ihr schon eine Meinung zu Elden Ring irgendwie?
Es existiert, ich hab's nicht gespielt. Michael, du bist dran.
Es existiert, ich hab's nicht gespielt, mal zwei. Ich muss sagen, ich bin kein From-Software-Fan und jetzt ist es halt so, dass das Hype-Spiel schlechthin und alle müssen es spielen, sogar Leute, die kein From-Software mögen, weil es eine Open World hat. Ich halte mich momentan aus diesem Hype raus und lass den Leuten ihre Freude daran und finde es sehr lustig, dass auf Reddit immer solche Diskussionen abgeht, dass jetzt endlich ein Easy-Mode hinzugefügt werden soll. Was für mich spricht, dass offenbar viele neue Leute dazugekommen sind, die keine From-Software-Spieler sind.
Ja, also das kann man immer relativ schnell dann daran ablesen, wo sie sagen, wo sie aufgehört haben. Und das ist oft, bevor sie überhaupt die Fähigkeit zum Leveln freischalten. Aber das ist klar. Wenn das mein erstes From-Software-Spiel wäre, ich wäre komplett aufgeschmissen und verwirrt. Ich hätte auch nach 2 Minuten keinen Bock mehr. Es ist einfach so. Also ich meine, am Anfang gibt's ein Tutorial-Area, so ein Tutorial-Area, das man aber auch einfach übersehen kann. Weil schon dir hinweist, also du wachst in der dunklen Höhle auf, ist noch kein großer Spoiler, und das, was dich darauf hinweist, dass es da zu einem Tutorial geht, ist ein Geist, der in einem Stuhl sitzt und kryptisch irgendwas sagt, dass das nach unten der Pfad des Lernens ist, also stürze in die Höhle zum Pfad des Lernens, und das weist dich dann darauf hin, dass du quasi vor ihm in diese Höhle runter dippst. Natürlich gibt's dann auch so Multiplayer-Nachrichten auf dem Boden, die man lesen kann, aber wir gehen mal davon aus, vielleicht spielt derjenige offline so und dann ist das das Einzige, was dich darauf hinweist, dass du nach unten springen kannst und dann da wird dir das ganze, der ganze Kampf beigebracht. Und das meine ich. Jeder Gegner in den Startarealen und so weiter und wie die Map aufgebaut ist, erklärt dir irgendeine Spielmechanik und sagt dir, wie du dieses Spiel spielst. Aber du musst halt wirklich dich darauf einlassen und mega aufmerksam alles angucken und dich da richtig drin verlieren. Ansonsten raffst du gar nichts.
Aber ist das dann gutes Game Design, wenn du das Tutorial übersehen kannst?
Also das Ding ist, wenn du Aufmerksamkeit Spiel ist, dann übersiehst du das nicht. Aber wenn du es nicht tust, dann übersiehst du das. Das finde ich gerade diese spannende Diskussion von, das wäre das, was vielleicht ein Easy Mode wäre, wenn einfach mehr, aber wer liest sich die ganzen Sachen dann durch, ne? Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Spielwelt dir beibringt, wie alles funktioniert.
Aber ja. Ich habe eine Frage dazu. Wenn wir doch alle so ein bisschen eine Open-World-Müdigkeit mittlerweile haben müssten, dank Ubisoft und anderen Entwicklern,
ja.
Warum funktioniert Elden Ring dann mit Open-World? Also ich habe eine Allergie dagegen und ich vertraue nicht darauf, dass das so krass innovativ ist.
Weil es sich nicht repetitiv anfühlt, weil die wirklich die Locations fantastisch sind und weil man Bock, das ist das erste Open-World-Spiel seit einer halben Ewigkeit, wo ich wirklich mich, weil man sich durch das Spiel daran gewöhnt, in der Welt umguckt, irgendwas sieht und dann denkt, warte mal kurz, wenn da eine Statue ist und die zeigt dahin, vielleicht ist dann da was Cooles. Und wenn dann dieser Entdeckergeist immer und immer wieder belohnt wird durch einen geilen Boss, durch der ein geiles Item droppt und so weiter und man kann die Areale auch wirklich halbwegs vollständig erkunden, ohne sich überfordert zu fühlen. Und ehe man, das ist wieder das Geile. Man läuft dann diesen einen Weg lang und kommt in einem ganz anders aussehenden Gebiet wieder. Also, keine Ahnung, du läufst irgendwo lang, fährst einen Fahrstuhl runter und auf einmal bist du in einer unterirdischen Höhle, die einfach mit Sternenhimmel aber ist und geile antike Ruinen, wieder ein ganz anderer Gegnertyp. Und diese Kreativität und die dahinter steckt, die macht wirklich Spaß. Aber, ey, es ist auch nicht schlimm, wenn es einem nicht gefällt. Also das ist halt auch,
Ich muss sagen, es hat mich von der Lore immer mehr interessiert als vom Gameplay eigentlich. Aber
die ist auch ganz interessant. Nicht also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du mit der Open World meinst, in der man sich so verliert. Ich habe ja jetzt vor kurzem den Singleplayer von Red Dead angefangen, Red Dead 2. Und da ist es dann auch so, dass du im Gegensatz zum Multiplayer mehr Random Encounter hast, dass du immer mal wieder am Wegesrand dass es sich wirklich lohnt, mal hinzugucken, weil du findest dann irgendwo, findest du da einen Brief und der weist dich dann darauf hin, dass da irgendwo eine Truhe vergraben ist und ein bisschen weiter findest du, das war irgendwie, das eine Mal, das war einfach total sad, da ist so ein Karren, ein Hang runtergefahren, das war quasi ein zufälliges Ereignis und dann konntest du den Typen looten und da hat er so einen Brief dabei gehabt, so, ey, ich gehe meine Frau jetzt in der Stadt abholen, wir sind 2 Tage verheiratet, aber der ist halt tot, der ist halt bei dieser Aktion gestorben und dann kannst du halt rausfinden, wo sein Haus ist und dann siehst du auch vor dem Haus, dass da Blumen stehen und denkst so, oh, das ist schon, ich weiß nicht, Open-World-Müdigkeit gehe ich schon mit. Aber es muss halt schon eine gute Open World sein, dann kann die dich auch in ihre Band ziehen. Meine Fresse, ich hätte besser schlafen sollen die Nacht.
Aber man muss festhalten, es ist ein Hardcore-Rollenspiel. Wenn man keinen Bock drauf hat, sich Item-Beschreibungen durchzulesen, um irgendwo einen Hinweis auf irgendein Story-Event zu erfahren, das dann abgeht, und da wirklich, man muss rätseln, man muss nachdenken, man muss aber auch Hardcore kämpfen. Und zwar, ich persönlich mag das Kampfsystem von Sekiro trotzdem mehr, aber Sekiro ist kein vollwertiges Rollenspiel. Elden Ring ist halt mal das und Open World und ich habe auch überhaupt nicht erwartet, dass From Software das hinkriegt, quasi Dark Souls 3 Open World zu machen. Ich dachte, das funktioniert never. Und es ist so gut. Aber, wie gesagt, viele mögen es auch einfach gar nicht.
Ja, mich interessiert es halt einfach vom Setting her nicht so wirklich. Ich kann aber verstehen, wenn die Leute das feiern. Es ist halt eine Sparte von Spiel, die mich bisher noch gar nicht abgeholt hat. Also ich bin auch kein Dark Souls-Spieler und sowas. Das habe ich alles nicht gespielt.
Ja, ist die Frage, habt ihr beiden schon mal Dark Souls gespielt so wirklich? Oder nur mal reingeguckt? Das ist eine, es ist eine valide Frage. Das
ja, alle, nee, alle ich ist auch eine valide, ist auch noch valide Frage. Ich habe Dark Souls 1 gespielt, bis ich unfairerweise von einem Drachen getötet worden bin, nachdem ich einen Bossgegner umgebracht hatte. Das fand ich irgendwie unbefriedigend. Aber ich war noch jung. Ich war noch jung und unerfahren, muss man dazu sagen. Bloodborne habe ich auch tatsächlich den ersten Boss gelegt. Irgendwie wiederholt sich das immer. Und danach, ich weiß nicht. Ich habe einfach, ich spiele halt viele Spiele gleichzeitig und habe nicht die tatsächlich diese Geduld, in ein Spiel mich so viele Stunden rein zu vergraben. Sekiro, muss ich sagen, spricht mich vom Setting sehr an, aber irgendwas will nicht funken und das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
Das kenne ich bei Sekiro sehr, sehr gut. Das hat auch bei mir irgendwie erst nach 15 Stunden Spielzeit oder so richtig gefunkt, als ich durchgeblickt habe, wie das Kampfsystem funktioniert. Und das ist das Schlimme an den ganzen Front-Software-Spielen. Die das brauchen so lange, bis du das erste Mal dieses Klickgefühl hast, auch dass das Sterben okay ist, dass sie und dass diese und dann setzen die Endorphine halt, die kicken dann richtig, wenn du dann doch mal wieder einen Boss legst. Und dann ja.
Aber ich habe trotzdem eine Frage, weil ich auch sehr oft diesen Dark Souls-Kämpfen zusehe. Ist das jetzt nicht eigentlich prinzipiell sehr viel ausweichen, manchmal ein bisschen treffen, manchmal ein bisschen Schaden machen und sonst sehr viel ausweichen? Also
ja.
Die sind halt zäh, Blocken, diese Kämpfe ausweichen. Sehen halt unglaublich zäh aus.
Also natürlich, bei Elden Ring kam es jetzt auch schon vor, dass, weil man halt, weil es eine Open World ist, dass ich zum Schluss, also oder jetzt in der Mitte des Spiels, nochmal einen Boss vom Anfang entdecke oder so, den ich am Anfang übersehen habe. Und dann ziehe ich dem 20% mit einem Schlag ab. So, das ist dann einfacher. Aber die Kunst ist es, die Gegner zu lernen. Und deswegen ist es gar nicht schlimm, auch wenn man nur ganz wenig Schaden macht, weil man lässt sich einfach nicht treffen. So, also man weicht aus, man schaut, in, wie man mit der Reichweite agiert, bei welcher Attacke man wie weit wegsteht und so weiter. Das heißt, man muss wirklich quasi jeden Gegner so ein bisschen neu lernen. Und was sie gemacht haben jetzt bei Elden Ring, was allen Dark Souls 3 Spielern und so weiter auf die Füße fällt ein wenig, ist, dass sie die Timings der Schläge ein wenig verändert haben. Das bedeutet, man kann an der Animation ablesen, wann ungefähr ein Schlag einen trifft und so weiter, wann man ausweichen muss. Sie haben hier aber oft eine Verzögerung eingebaut, eine kleine, sodass man quasi eine Ausweichrolle macht, aber dann erst der Schlag kommt. Und das bedeutet, man muss das Spiel, selbst als erfahrener Spieler, irgendwie komplett neu lernen und die ganzen Rhythmen neu lernen. Also es ist eine Wissenschaft für sich und es ist einfach sehr, sehr befriedigend, wenn man es dann schafft. Man hat einen riesigen, angsteinflößenden Gegner vor sich, den man schon tausendmal probiert hat und auf einmal sieht man die Matrix, man weiß, wie er sich bewegt, man kennt die Moves und irgendwann, nach 20 Spielstunden, kommt derselbe Gegner dann nochmal, der irgendwann Endboss war, als ein normaler Gegner. Und weil man das so verinnerlicht hat, wie der kämpft, kann man gegen zwei von denen dann auf einmal zur selben Zeit kämpfen. Und man fühlt sich wie der größte Boss.
Aber ist es dann nicht umso frustrierender, wenn du die ganze Zeit auf einen Gegner draufhaust und draufhaust und draufhaust und nicht so viel Schaden machst und dann kurz bevor du ihn gekillt hast, killt er dich? Ey, weil du einen Fehler gemacht hast.
Das ist Dark Souls in a nutshell, ja.
Ja, aber das ist so das, was mich halt bei diesen Spielen, ich will doch spielen, weil es Spaß macht und nicht, weil ich abgefuckt werden will.
Nee, das macht ja Spaß, dass du immer weiterkommst und dass du ihn irgendwann legst. Das ist doch keine Befriedigung, wenn es keine Herausforderung ist. Aber das ist ein klassisches Phänomen, dass du das erste Mal, wenn du einem neuen Boss gegenüberstehst, du den fast auf einen Schlag nur noch runterbringst. Ja, du musst nur noch einen Schlag machen, dann stirbst du. Und die 30 Versuche, die danach kommen, schaffst du es nicht mal eben die Hälfte runterzukriegen. So, ja. Das ist dieses, weil du einfach beim ersten Mal mega konzentriert bist, weil du auch noch Schiss hast und dieses Adrenalin und dann wirst du immer schlechter erstmal. Und dann siehst du die Matrix und dann geht's richtig ab.
Aber eine letzte Frage von meiner Seite aus dazu. Ist es dann noch eine Herausforderung, weil es jetzt noch sehr viele verschiedene Taktiken gibt oder ist es eigentlich immer nur so weit, bis man es auswendig gelernt hat und dann sozusagen das Geheimnis verflogen ist?
Ist es trotzdem immer noch spannend und herausfordernd, auch weil die Gegner sehr abwechslungsreich sind und man natürlich, weil es gerade so ein offenes Rollenspiel ist, man kann sich ja in viele verschiedene Richtungen spezialisieren, will man schneller, will man größere Waffen, will man Magie und so weiter. Und jeder Boss hat andere Anfälligkeiten und das sind dann so die Sachen. Du kannst dir ganz oft Vorteile rausarbeiten und mehr Schaden machen, wenn du lernst, wenn du quasi Lore über den Boss lernst und dann einfach weißt, der ist dieser Krankheit anfällig, dann verzauber ich mein Schwert mit dieser Krankheit und dann machst du den Kampf um 20% einfacher quasi. Oder, was auch immer eine coole Option ist, du beschwörst dir andere Spieler herbei. Und das, jetzt gibt's sogar so Geister, die du dir dazu beschwören kannst, die dir helfen, die den Boss ein bisschen ablenken. Also von daher sagen einige, es ist das härteste From-Software-Spiel und einige, es ist das einfachste. Und das Lustige ist, auch das ist bei jedem From-Software-Spiel so.
Hör ich auch bei jedem Spiel, von daher. Ja,
definitiv. Es ist einfach, das muss mit dir als Spielertyp klicken und irgendwann raffst du's und das ist das Ding. Zum Schluss, wenn du's durchgespielt hast, findest du's immer am einfachsten. Ich finde Sekiro so easy, aber halt auch erst, nachdem ich es durchgespielt habe.
Mein Fazit dazu ist tatsächlich, wir brauchen als Gamer tatsächlich auch manchmal den Luxus, ein Spiel auszulassen. Also man muss nicht alles gespielt haben, wenn es
einem nicht passt. Fall.
Und ich muss sagen, ich habe Horizon Forbidden West gespielt, sogar getestet. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall besser als Teil 1. Es ist aber eigentlich streng genommen Teil 1. Und es ist eine schöne Open World, die ist aber vollgestopft. Und ich habe, wie heißt das andere? Dying Light 2 habe ich komplett ausgelassen, weil Parkour interessiert mich, aber Gameplay sieht so langweilig unabhängig davon aus, das Kämpfen. Und Elden Ring habe ich auch draußen gelassen. Also ich finde, man muss nicht wirklich jedes Spiel spielen. Ich freue mich, freu mich für jeden From Software Spieler, aber mein Spiel ist dieses Jahr noch nicht dabei.
Ja, man hatte auch nicht die Zeit dazu. Also ich habe das auch schon so oft gehabt, dass ich einfach ich habe ewig gebraucht, um überhaupt mal mir eine Grafikkarte für das für Red Dead zu besorgen. Und dann, wo ich sie hatte, ich habe jetzt mehrere Sessions gehabt, wo ich sehr lange dran gesessen habe. Aber an sich waren das 3-4 Sessions, die ich bisher Zeit hatte, mal zu spielen. So, ja. Und dann brauche ich nebenbei nicht noch andere Spiele, die einen ähnlichen Umfang haben, die einen ähnlichen Zeitaufwand dann mit sich bringen würden.
Und Dying Light 2, exakt das, was du gesagt hast. Ich habe mich mega drauf, ich war wirklich gehypt, ich hatte mich drauf gefreut. Als es dann rauskam, hat mich das Gameplay nicht ganz überzeugt und ich hab einfach entschieden, ich lasse es aus. Keine Zeit.
Ich wollte eigentlich Cyberpunk spielen, dann war der Release eine ziemliche Shitshow und seitdem irgendwie sind andere Sachen gekommen, die mich
deine Grafikkarte haben. Und Red Dead.
Und ja, ich habe auch jetzt mittlerweile das Gefühl, dass ich keinen Bock mehr habe, Cyberpunk zu spielen, was ich mir vor dem Release nie hätte denken können.
Ich finde, man muss halt ignorieren, was dazu für ein Marketing kam, nämlich das Marketing hat ein Spiel beworben, das bis heute nicht erschienen ist und man muss halt einfach mitnehmen, dass Cyberpunk Telltale-Spiel ist. Also ein ziemlich gutes Telltale-Spiel, in dem viele Charaktere coole Sachen sagen. Gameplay-technisch ist es halt mittelmäßig und Open World sieht halt hübsch aus, aber auch mittelmäßig. Aber wenn man das akzeptiert, dann ist es gut.
Das hätte die Review sein müssen. Hätte ich 1:1 unterschrieben, bam, passt, reicht, mehr muss man nicht wissen zu dem Game.
Kurz und knackig.
Ja, warum haben wir so lange darüber geredet, Mann?
Weil wir Minuten brauchen, ja.
Ja, aber von einer Open World zur anderen, GTA 5.
Yay.
Du hast uns was mitgebracht.
Ich habe euch mitgebracht, dass es am 15. März tatsächlich, also GTA 5 sowie GTA Online kommen für PS5. Sie haben es wirklich getan. Es ist die dritte Generation, die dieses Spiel rauskommt. PS3, PS4, PS5. Die Leute sind nach diesen 8 bis 9 Jahren jetzt mittlerweile immer noch müde. Das sind so richtig alteingesessene Gangsterherren, die jetzt nicht mehr in den Straßen rumballern, sondern irgendwo sitzen und sagen, ja, okay, es kommt jetzt nochmal raus. Ich bin gespannt auf die neuen Features. Grafik brauchen sie mir jetzt gar nicht zu geben. Ich bin gespannt, wie lange sie es noch melken wollen. Nämlich GTA 6 wird definitiv noch brauchen. Und ich werde mir GTA allein online angucken. Ich bin mal gespannt, ab wann die Leute richtig salty sind und sagen, ach, mir doch egal.
Das ist schon heftig. Das ist einfach ein Online-Game, das es über 3 Konsolengenerationen geschafft hat.
Ja. Definitiv.
Verrückt.
Aber gut, es hat seine Vorzüge, definitiv. Man kann nicht abstreiten, dass es mal ein gutes Online-Spiel war. Ich persönlich finde, dass es mittlerweile so ein bisschen vergessen hat, wo es hergekommen ist.
Ja.
Und das sieht man auch, wenn man eine Lobby betritt. Das ist halt wirklich 10:1, dass du eine coole Lobby erwischst. Der Rest sind nur irgendwelche schießwürdigen Kleinkinder. Ich verstehe nicht, warum das... Gut, ich verstehe aus wirtschaftlicher Perspektive, warum man das jetzt gemacht hat, diesen Schritt gegangen ist und das nochmal auf die nächste Konsolengeneration gebracht hat. Ich find's nur schade, dass das dann halt auch mit solchen Fallbacks verbunden ist, wie dass jetzt Entwickler von Red Dead Online zum Beispiel abgezogen werden wahrscheinlich, um sich um GTA 5 weiter zu kümmern. Obwohl das mittlerweile... Es ist... Komm, bitte, lass es einfach sterben. Lieber sollten sie sich nochmal um Red Dead Online kümmern.
Das ist halt so interessant. Es gibt halt keine Alternative. Die Leute hassen GTA Online zwar, aber was spielt man stattdessen?
Ja, das ist ja
genau das Argument. Antwort. Ganz kurz nur, GTA Online, da kannst du echt drei Phasen beobachten. Ich glaube, das hat auf so einem Gangsterniveau angefangen, was wir aus GTA auch kennen, ne? Hol die Drogen ab, ja, mach eine Bande platt. Und dann mussten sie das natürlich weiterspinnen. Und dann wurden die Waffen immer futuristischer. Und dann warst du kein Gangster mehr, sondern irgendwie alle waren irgendwelche Gangsterbosse gleichzeitig. Eine absolute Inflation an Gangsterbossen. Und dann kam halt dieser Wirtschaftsaspekt hinzu, du musst für dein blödes Geld auch noch arbeiten in diesem Spiel. Und alles wird teurer. Ja. Und das war dann sozusagen das Finale. Und deswegen, da hat die Saltiness sozusagen ihren Höhepunkt erreicht.
Ja, das ist es halt. Wir hatten es hier schon oft, GTA Online, geiles Spiel, aber um einen Schritt weiter zu kommen, musst du erstmal 70.000 Schritte durch die Open World machen, um dir irgendwie dein Geld zusammen zu klamüsern für irgendwas, das du auch nicht wirklich brauchst eigentlich.
Ja. Vor allem ist, Rockstar hat das bei Red Dead Online deutlich besser gemacht, finde ich. Das war halt auch Grind, aber es war halt ein Grind, der Spaß gemacht hat. Und du hast ja auch immer schön schrittweise, häppchenweise neuen Content bekommen. Bis vor kurzem. Denn es kommt jetzt halt einfach nichts mehr. Und
der Schmerz sitzt tief.
Der Schmerz sitzt wirklich tief. Es ist ein tiefes, ein böses Trauma. Und bei GTA Online ist es halt wirklich, es ist kein Gangsterspiel mehr. Es ist irgendein futuristisches Regierungs-Alien-Waffen, Peng-Peng, was auch immer. Und wenn du gerade aus der Singleplayer-Kampagne kommst, dann kommst du in diesen Online-Modus rein. Du wirst einfach total erschlagen von allem Möglichen. Und du kannst dir von dem ganzen tollen Zeug, was die anderen haben und womit die da rumfahren, rumfliegen und rumballern, kannst du dir nichts leisten.
Ja, das ist es halt, ne?
Das ist die Hauptmotivation. Du willst halt, also du willst am Ende halt alle Sachen haben, die andere sich nicht leisten können. Und ich sag ganz ehrlich, sie hätten von vornherein halt das machen, was Roleplayer halt machen. Die müssen tiefer in die Simulation halt reingehen. Also ich hätte unbedingt Bock, GTA Online oder GTA 5 im Roleplay zu spielen. Hat halt eine starke Einstiegshürde, ne? Aber das interessiert mich weitaus mehr als das, was das gerade ist.
Ja, tatsächlich. Roleplay, ey. Das ist das Einzige, was es für mich noch irgendwie interessant macht und am Leben hält. Aber ja, also einfach, weil der Rest ist so cartoonisch und man hat, aber die Fahrphysik macht so viel Spaß. I love
Beste,
it.
Beste, ja.
Ja, definitiv. Auch das ganze Autos tunen und zurechtmachen, ja, und so, das ist super toll, aber
richtig
halt,
geil.
Ich bin halt dann einer, der sich auch abends gerne mal hinsetzt und sich denkt, okay, ich nehme jetzt dieses Auto, ich mache mir das zurecht und dann fahre ich einfach durch Los Santos. Und wenn du halt währenddessen von drei Raketenmotorrädern verfolgt wirst, die dich alle paar Meter in die Luft sprengen, macht das halt keinen Spaß.
Ey, ich mache auch gerne die Missionen und die ganzen Events und so weiter. Da gibt's eine ganze Menge geilen Scheiß. Aber es ist einfach so unbefriedigend, wenn du am Ende von einer Million irgendwie $20.000 kriegst. Du denkst so, ja geil, guck mal. Und dann guckst du brauchst 4 Milliarden für dein nächstes Auto, was irgendwie ein halbwegs Upgrade wäre. Ja. Und ja, ciao, danke. Ich wollt mir so ein Autotune, was so, wo du so das Fahrgestell anheben kannst. Wie heißt es denn nochmal? Lowrider?
Lowrider, ja.
Und das Auto hatte ich schon und für das Upgrade brauchte ich das und hier und da Milliarden. Ja, ciao. Ne? Das wär mein Ein-Wochen-Ziel gewesen und ich habe es durchgerechnet, ich hätte dafür irgendwie 5 Wochen gebraucht.
Ja, es ist halt, das wird halt so traurig, wenn du dann schon richtige Meta-Verbrecher hast, die halt wirklich 5-mal die gleiche Mission hintereinander dann das gesamte Wochenende halt durchgrinden, um an Geld zu kommen. Und das ist halt so, ne?
Ja, das macht dann halt keinen Spaß mehr. Wie geil die Heists waren, als die rauskamen.
Ja, aber da konntest du die Heists auch noch relativ stressfrei spielen. Mittlerweile ist es ja so, dass du teilweise erstmal einen grundlegenden Kapitalstock brauchst, um manche Heists überhaupt spielen zu können.
Ja, das
beispielsweise halt, ne? Dieser Cayo Perico Heist, wo du auf diese Insel kommst. Ich war noch nicht einmal auf der Insel. Ich würde mir das unfassbar gerne angucken, ja, aber ich habe einfach nicht die Kohle
du und
die
Zeit, mir die Kohle zu ergranden.
Aber so viel Gameplay, das einfach hinter einer In-Game Paywall ist, natürlich, damit man das bezahlt. Vielleicht auch extra.
Ich muss sagen, heißt, musstest du echt mit Kumpels machen. Ich hatte keine Kumpels, die GTA Online gespielt haben. Wenn ich Leute dazu gezwungen habe, waren sie nicht lange drin geblieben. Und mit Randoms zu spielen, war jetzt im Nachhinein betrachtet lustig. Damals war es unglaublich frustrierend.
Also, ja.
Ja. Ja. Aber heißt, es war eine coole Sache. Coole Sache.
Wenn man die richtigen Leute dabei hatte.
Naja, aber wenn man das jetzt, gute Nachricht, auf PC in guter Grafik spielen möchte und hat aber aktuell noch keine Grafikkarte.
Boah, was für eine Themenüberleitung.
Ja, dann muss man immerhin demnächst nicht mehr 90% über UVP bezahlen, sondern nur noch ungefähr 50%. Die Preise gehen langsam, aber sicher nach unten. Ein bisschen. Ich meine, immerhin ist es ein positiver Trend, oder? Müssen wir schon erwähnen, kurz.
Ja, aber ich glaube, dass erst, wenn sich die Preise wirklich wieder normalisiert haben, weil der der Abwärtstrend kann immer noch mal nach oben schnellen.
Ja, natürlich.
Gerade wenn
natürlich.
Man sich die aktuelle geopolitische Lage anguckt, da ist einiges im Argen gerade. Da ist es durchaus möglich, dass diverse Preise noch mal steigen.
Auf jeden Fall, aber hoffentlich sind das nur die Preise für Grundnahrungsmittel und Grafikkarten sinken weiter ab, weil sich die Leute keine Grundnahrungsmittel mehr leisten können und dementsprechend nicht mehr so viel für Grafikkarten ausgeben können.
Ja, oder Diesel, weil jeder Diesel kauft. Ja,
exakt, so. kleine politische Satire hier am Rande.
Kleine Servicemeldung am Rande, ja.
Ja, aber dein nächster Stichpunkt, den du mitgebracht hattest, Johannes, den fand ich wesentlich interessanter und kann ihn nicht ganz glauben, um ehrlich zu sein.
Ja, pass auf. Ich war das Wochenende daheim und wir bekommen wir bekommen eine Zeitung und im Sonntag ist immer noch so eine Beilage dabei. So eine Zeitungsbeilage und da ging es in dem Fall ums Metaverse und alles, was so diese ganzen Trends und so weiter gerade in der Technikwelt bewegt. Ich fand's lustig geschrieben auf jeden Fall, weil es halt sehr deutsch geschrieben war, sehr versucht, sehr einfach zu schreiben. Für jemanden, der in dem Thema schon ein bisschen tiefer drinne steckt als der Otto Normaldulli, war das sehr witzig zu lesen. Aber einen Punkt hat mich da sehr ein bisschen sehr gestört irgendwie, denn es gibt wohl einen immer stärker werdenden Trend für Ingame-Werbung, für echte Supermärkte zum Beispiel, dass dann auf Animal Crossing zum Beispiel sich Läden wie H&M eine Insel kaufen und da wohnt dann jemand drauf, der Phil Leiter heißt, also Filialleiter.
Ja,
das stand in dem Artikel drinne. Das spricht man so und so aus, wortwörtlich stand das da dabei. Da habe ich mir echt gedacht, Leute, das killt doch den Spielspaß, muss das wirklich sein? Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Ingame-Werbung zu realen Gütern, ich finde das...
Also über die Spieler quasi, über die Ingame-Spielmechaniken.
Über die Ingame-Spielmechaniken. GTA hat es zum Beispiel gehabt, da hat, wo Obama damals als Präsident kandidiert hat, waren die Billboards in GTA Online auch vollgepflastert mit Vote Obama und solche Geschichten. Oder dass du in Worms zum Beispiel einen Red Bull trinken kannst und solche Geschichten.
Ach so, das wären aber dann schon wieder Product Placements, die durch die Entwickler dann eingefügt werden.
Ja, sowohl als auch. Also es geht mir jetzt generell um Werbung. Sei es jetzt als Product Placement, sei es jetzt als Marketingkampagne. Ich weiß nicht, ich finde das schwierig. Ich finde, das killt den Spielspaß, vor allem wenn es nicht ins Setting passt. Aber was sagt ihr dazu?
Ja, es kommt drauf an, wie diese Werbung sich äußert, wie du gerade meintest, ne? Entweder ist es diese Insel oder du hast halt, dass in Death Stranding auch Monster Energy drin vorkommt. Da finde ich es auch irgendwie lustig, weil es so plakativ ist. Man muss sagen, die Diskussion ist ja nicht neu, weil du hast ja auch in Filmen hast du ja auch so viel Product Placement und Werbung. Was ich wirklich kompliziert finde, ist, wenn du beispielsweise in Ladesequenzen, ich weiß nicht, welchen NBA das vor, es war irgendein EA-Spiel, ist auch sofort schnell wieder weg gewesen, die Geschichte, aber dass du halt während einer Ladesequenz Werbung siehst, da geht's für mich deutlich zu weit. Ich meine, gut, wir haben jetzt mittlerweile alle SSD-Karten und Ladesequenzen sind ja offenbar Geschichte, genauso wie die Tipps, die normalerweise dort angezeigt werden, aber ich schaue mir viel lieber Tipps an als irgendeine Scheißwerbung.
Ey, können wir mal kurz über diese Tipps reden? Ich finde das richtig frech. Ich hätte gerne einen Button, den ich halten kann, um den Tipp zu Ende zu lesen. Ich kann die ganz oft gar nicht lesen, weil das so schnell weg ist. Das lädt so schnell. Und man denkt sich so, nein, das war doch gerade, das war voll der wichtige Hinweis. Was ist mit dieser Statue? Ja, okay.
First World Problems. Mein PC ist zu schnell.
Der Flug war viel zu kurz. Ich konnte den Film gar nicht zu Ende sehen. Ja.
Ja, man muss doch reflektieren kurz, was passiert ist. Ja. So 15 Minuten im Fernsehen. Ja. Also ich muss sagen, wenn's lore-technisch passt, was lustigerweise bei Death Stranding eigentlich nicht so ist, aber das war einfach, wie du sagst, Michael, es war plakativ, es war lustig, so, es war okay. So, da soll sich Kojima die extra Kohle in die Tasche stecken. Geiles Spiel, by the way. Wenn es zur Ingame-Lore passt, finde ich das in Ordnung. Wenn jetzt in, zum Beispiel Star Citizen, ne, das wäre was, wo ich sagen könnte, das wäre doch ein cooles Standbein. Wenn da einfach Werbung von Coca-Cola groß an der Wand wäre, aber es wäre halt eine Sci-Fi-Werbung von Coca-Cola. Meinetwegen,
Coca-Cola.
Ich kaufe deswegen keine Coca-Cola, aber die Werbetreibenden geben Geld an mein Lieblingsspiel, das ich irgendwie über Wasser halten muss. So, dann, okay, ich akzeptiere es, wenn es irgendwie eingebunden ist in die Lore. Wenn es jetzt in einem GTA Obama-Werbung ist, so politische Werbung und so weiter, da ich sehe halt schnell die, also eigentlich am liebsten keine Werbung in Spielen. Ich will ein Spiel kaufen, für die Welt, die es aufmacht und nicht für die für das Geld, was mir, was ich in meiner Tasche habe quasi, was die anderen Firmen wollen. Versteht ihr?
Klar, vollkommen. Ich glaube auch jedes Mal, wenn sie einen Millimeter nach vorne machen und noch dreister werden, werden die Spieler sowieso ausrasten und dann werden sie es runternehmen. Also ich glaube, Werbung kann nicht noch tiefer eindringen. Also obwohl ich das mit Animal Crossing faszinierend finde, aber
das finde ich schon wieder lustig, wenn Firmen innerhalb von Spielen Charaktere erstellen und sich eigene Inseln bauen oder so, weil sie nutzen Ingame-Mechaniken, um zu werben. Das ist, glaube ich, bei vielen Spielen gegen die AGBs oder so. Aber I mean, come on, dann haben sie da jemanden engagiert, der mein Lieblingsspiel spielt. Warum soll ich böse auf den sein?
Ganz ehrlich, da bei gerade bei Nintendo, die ja gegen alles Mögliche sich immer versuchen, mit Händen und Füßen zu wehren, dass du dann auf einmal auf Kay Island bist und dann steht da eine riesen Kaufland-Filiale in einem Animal Crossing-Spiel. Also nicht eine Filiale, aber halt so zum Beispiel Parkbänke mit dem Kaufland-Logo als Kissen und solche Geschichten. Ich weiß nicht, muss das wirklich sein?
Nee. Vor allem, du kannst dir aber vorstellen, die könnten auch solche Fanaktionen machen, dass sich halt alle Leute, die Leute die Bank anzünden oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das in Animal Crossing überhaupt geht. Aber du kannst ja dieses Logo, du kannst ja auch Blödsinn mit diesen Sachen anstellen. Ich weiß auch nicht, ob das so gut für deren Image ist.
Ja, deswegen, Werbung und Spiele können gerne voneinander getrennt bleiben. So eine Banner-Einblendung in einem Mobile-Game, meinetwegen, aber das reicht mir dann auch. Am liebsten auch das schon nicht.
Bei Mobile-Games akzeptiert man es irgendwie mehr. Nee,
ich kauf eigentlich meine Spiele immer, damit die dann keine Werbeeinblendung haben. Auch damit die Leute ihr Geld kriegen, ne? Die haben ein geiles Spiel entwickelt, die haben auch ihr Geld verdient. Aber ich will halt keine Werbeeinblendung.
Ja, ich bin da so ein Schwein als Mensch, ich kauf wirklich nur in seltensten Fällen Mobile Games.
Ja, nee, wenn du dann mit der Werbeeinblendung lebst, dann ist doch okay, die kriegen ihr Geld.
Ja, definitiv.
Ja, ich darum muss jetzt daran denken, meine Freundin, die Hogwarts Mystery gespielt hat, und dann musstest du dir halt Werbung angucken, damit du diese Ingame-Sternschnuppen, Zahlung, Währung, was auch immer du da brauchst, um weiterzuspielen. Und dann ist das Spiel leider noch nicht mal gut. Also das verstehe ich dann halt auch nicht, ne?
Ja, das ist kritisch zu betrachten. Sehr kritisch. Wirklich. Also, ich hatte jetzt auch erst ein Vorstellungsgespräch, Praktikum der Game Design bei einer Firma, die auch Mobile Games macht. Und auch Free-to-Play-Mobile-Games. Mhm. Und die machen das ziemlich gut eigentlich mit den Sachen, wie sie das Geld von ihren Spielern nehmen quasi. Weil irgendwie müssen sie sich natürlich auch refinanzieren. Aber auch da, ne, hatte ich auch Kritikpunkte so. Wurde ich auch gefragt, wie würdest du denn jetzt quasi Geld generieren über Mobile-Spiele? Welche Dinge findest du gut, Dinge findest du schlecht und so weiter? Deswegen, ich musste mich erst damit der Frage beschäftigen. Und das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Auch rechtlich. Naja, aber wo wir bei Mobile Games sind, ne? Die perfekte Überleitung zu Netflix Gaming. Habt ihr schon mal Netflix Gaming ausprobiert? Ihr habt doch sicher beide Netflix.
Du hast PS3 ist tot übersprungen.
das kann man jetzt nicht gerade einbremsen, aber.
Ja, aber komm, das hat gerade so gut gepasst wegen Mobile.
Netflix kauft Next Games. Ist das so? Okay.
Ja, Netflix kauft. Aber erstmal die Frage, habt ihr schon mal Netflix Gaming benutzt?
Nein.
Ich wusste auch bis heute gar nicht, dass das tatsächlich schon in meiner Handy-App integriert ist. Ihr müsst mal eure Handy-Apps updaten und da gibt es jetzt den Reiter Gaming und darüber könnt ihr euch über den Play Store Spiele runterladen. Komplett verrückt. Zum Beispiel Hextech Mayhem. Wir hatten neulich im Podcast schon mal darüber geschrieben und das geht wirklich mega easy. Ihr habt da diese paar Spiele, so ein paar Dutzend vielleicht, könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr in den Store, ladet die ganz normal über den Play Store drüber runter. Das ist dann quasi Netflix-Edition der Spiele und dann könnt ihr die spielen. Es ist total weird irgendwie.
Ich kann über Netflix kann ich Spiele spielen.
Du Handy-Games kannst du runterladen. Über Netflix.
Also hat quasi die Netflix-App einen integrierten Games-Launcher jetzt. Ich habe es gerade nebenbei parallel offen und ich muss ganz ehrlich sagen,
why? Also es ist kein Launcher tatsächlich, sondern einfach, du lädst die Spiele dann einfach über den Store runter. Guck, ich habe mir mal
Hextech Mayhem runtergeladen. Ja, also es ist ja im Prinzip ein Product-Play, einfach nur ein neuer Absatzweg, neuer Werbeweg, um Spiele aufmerksam zu machen.
Nee, die Spiele, die müsstest du ja sonst kaufen.
Ach so, das heißt, ich kriege Zugang zu Games, die ich normalerweise kaufen müsste, weil ich Netflix-Mitglied bin.
Ich kann ja mal kurz gucken, wie viel Hextech Mayhem sonst kostet, nur damit man mal einfach
Das also würde ich echt stark von der Auswahl abhängig machen, ob sich das wirklich lohnt oder cool ist.
Ja, hier, ich habe hier den Reiter alle Mobile Games. Wir haben das Puzzlespiel Kittens, das aussieht wie ein Candy Crush Up.
Jetzt hack mal nicht auf den Spielen drauf.
Ist ein Candy Crush Abklatsch. Dann haben wir Asphalt Extreme. Dann haben wir Stranger Things, das kenne ich tatsächlich. Stranger Things 1984. Crispy Street ist wieder ein Puzzlespiel. Whippin' ist ein Arcade-Spiel. Dann ein Strategiespiel, Arcanium, dann Dominus Café. Es ist, ja, wow, ein Dominus-Spiel, wuhu,
Bowling Ball. Jetzt beschwer dich doch mal, die haben ja gerade erst ein neues Studio gekauft. Wie Michael gerade schon richtig gesagt hat, und zwar Next Games. Kannte ich noch nicht vorher, die haben bisher auch nur in Anführungszeichen drei Spiele gemacht. Und zwar, und die kenne ich alle drei nicht. Vielleicht kennt ihr die Stranger Things Puzzle Tales, nee. The Walking Dead Our World. Und The Walking Dead No Man's Land. Das sind alles Mobile Games.
Nee, sag mir alle nichts.
Also offenbar fokussiert sich Netflix sehr auf den Mobile-Markt.
Habe ich wahrscheinlich eine schlechte Meinung dazu, aber ich glaube, ich spaß mir und sage, ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe dafür. Aber worauf wollen die damit hinaus? Dass man neben einem Bing-Watchen auch noch Spiele spielen kann.
Ja, also quasi genau dasselbe, was auch Microsoft und andere Firmen machen. Auch Apple hat ja, glaube ich, so eine Spiele-Abo. Also, ich meine, ich finde es jetzt erstmal nicht schlecht. Sie geben halt jetzt sehr viel Geld. 65 Millionen Euro war der Kauf von Netflix, Next Games. Also, ich meine, erstmal schadet es uns ja nicht.
Es ist eine interessante Entwicklung. Also profitierst du davon? Also, sind das Spiele, die du unbedingt spielen möchtest?
Also, tatsächlich Hextech Mayhem. Probiere ich mal aus zumindest.
Das hat mich halt vom Trailer her schon nicht gereizt, irgendwie.
Also so ein Rhythmus-Jump'n'Run.
Ja, genau, dieses Rhythmus-Jump'n'Run.
Ich probier's mal. Ich hätte sonst nicht probiert.
Das würde wahrscheinlich jetzt die Riesendiskussion aufmachen, diese ganzen Game Passes und wer hat eigentlich die beste Spieleauswahl. Ich wurde letztens überzeugt, es ist tatsächlich der Xbox Game Pass, weil du ja auch verschiedene Generationen spielen kannst und PS Plus soll ja jetzt mit PS Now verbunden werden und wird dann Spartacus heißen, nicht zu verwechseln mit der Serie, also Spartacus. Ich würde sagen Xbox Game Pass, ne? Amazon verschenkt auch immer Spiele. Ich muss sagen, Epic Games hat wirklich gute Gratisspiele. Ich finde es halt
manchmal, wenn man da wirklich dran bleibt.
Ich finde, das muss halt irgendwie passen, ne?
Ja. Na, ich finde halt bei Netflix, also sie versuchen jetzt halt ihrem Abo eine Zusatzfunktion zu geben. Das heißt, im Prinzip haben sie dann einen weiteren Punkt auf der Liste, der für den Abschluss eines Netflix-Abos spricht. Also verstehe ich schon, also ich kann mir denken, wo der Gedanke herkommt, weil du ja dann auch Zugriff zu Mobile Games bekommst, die du sonst halt kaufen müsstest.
Aber können sie nicht dann wiederum damit argumentieren, wenn sie mehr Funktionen haben, dass sie auch mehr Geld verlangen können?
Genau, das wollte ich jetzt als nächstes sagen. Entweder das oder es geht halt einfach weniger Geld für gute Netflix-Produktionen drauf, wie zum Beispiel Love, Death & Robots oder sowas. Und das fände ich persönlich als Netflix-Konsument sehr schade.
Welches Prinzip ich ja sehr spannend fand, waren die interaktiven Filme, die Netflix gemacht hat.
Und das hätte ich nämlich als positives Beispiel genannt. Ja.
So, und ich glaube, sie sind einfach eine Entertainment-Firma. Und angenommen, sie haben dann irgendwie 100, 200 Spiele. Ich glaube durchaus, dass es dann so sein könnte, dass sie sagen, entweder ihr gebt jetzt mehr Geld aus oder wir machen ein gesplittetes Abo. Also entweder ihr macht das Bundle-Abo, aber jetzt gerade ist es halt einfach inklusive, weil wer kauft sich denn jetzt ein Abo für 15 Mobile Games oder whatever. Aber wenn es dann ein paar hundert sind, die geile, wirklich geile Produktion, Eigenproduktion, die besten Spiele zu den Serien, die du am liebsten guckst. Das machen sie auch. Sie haben ja jetzt auch viele lizenzierte Spiele. Also mit Serienlizenzen. Ich glaube, das ergibt einfach Sinn, dass man dann, dass Netflix dann sowas macht wie entweder du kaufst beides oder eins von beiden.
Netflix Lite und Netflix Premium oder so ein Kram.
Oder einfach Netflix Serien und Filme oder Netflix Watch und Netflix Play. So, und dann gibt's Netflix Watch und Netflix Play und das Premium Bundle, wo beides drin ist. Ich finde das gar nicht schlimm.
Ich muss dazu sagen, Unternehmen, die sonst nie was mit Gaming zu tun haben, sollten auch mit Gaming nichts zu tun haben. Bestes Beispiel ist halt Amazon, weil wenn du dir mal anguckst, was sie rausgebracht haben, hat nichts davon funktioniert, weil sie auch einfach keine Ahnung haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte jetzt zu Netflix, erstens könnte ich Breaking Bad gucken und dann hätten sie vielleicht noch ein Videospiel zu Breaking Bad, so ein richtig gutes Lizenzspiel zu Breaking Bad. Ich denke mir, wozu brauche ich das dann?
Deswegen kaufen sie ja die Studios, das ist die Frage. Wie viel Kontrolle haben Sie über die Studios oder vergeben Sie nur die Lizenzen?
Ich denke mal, die werden sich die Lizenzen dann auch gegenseitig hin und her schießen.
Das ist halt der positive Punkt. Auf einmal hast du ein Indie-Studio, das mit einer Stranger Things-Lizenz oder sowas ein geiles Game machen kann. Einfach weil es zu dem Haus von Netflix gehört.
Kann. Oder Netflix sagt, okay, da müssen jetzt noch mindestens 20 Optionen für Mikrotransaktionen und Lootboxen rein.
Also halten wir fest, es kommt auf die Qualität der Spiele letztendlich an, ob wir es gut finden oder nicht.
Ja. Qualität und Auswahl. Und
dann haben wir da mal ein Auge drauf. Hier Netflix, wenn ihr das hört, wir wissen, ihr tut es.
Definitiv.
Stay real oder so.
Ja, aber da Netflix Games ja erstmal quasi geboren wurde, sollten wir jetzt über den Tod reden.
Ja, reden wir über den Tod, Michael.
Oh Gott, okay. die PS3 ist jetzt bekannt gegeben worden. Ich meine, gut, ist jetzt schon länger nicht mehr auf dem Schirm, logischerweise. Man spricht auch schon von der PS4 fast vom alten Eisen. Aber die PS3 wird offiziell für tot erklärt, weil zum 30. April der Support in Japan eingestellt wird. Man hat keine Teile mehr und ich war echt überrascht, dass man sie tatsächlich in Japan bis zu diesem Zeitpunkt noch reparieren kann. Beziehungsweise jetzt in letzter Zeit noch reparieren lassen konnte. Und ich finde das ja schon ein denkwürdiger Moment, weil PS3 war für mich nicht unwichtig, ja.
Das bedeutet, mein HDMI-Port wird niemals repariert werden.
Wenn du in Japan bist, ja.
Ja, wo geht ihr hin zum Reparieren lassen?
Ich weiß nicht, also nicht nach Japan.
Ich muss bisher noch nie was reparieren lassen, aber ja.
Ja, nee, es ist traurig. Es ist traurig, eine Ära geht zu Ende. Aber die Ära liegt jetzt auch schon lang genug zurück. Also, habt ihr noch PS3 gespielt?
Ich hab noch PS3 gespielt, ich hatte aber keine eigene. Ich hab das immer bei Kumpels gemacht. Aber definitiv muss ich schon sagen, dass es mich in meiner Selbstfindung als Gaming-Interessierter auf jeden Fall in diverse Richtungen gestoßen hat. Ich habe zum Beispiel mein erstes GTA auf einer PlayStation 3 gespielt.
Oh, okay. Ja, ich auch. Ja. Warte mal, dein erstes Mal, was GTA? Welches GTA?
4? Der hatte mehrere GTAs.
Ich hab auf einer PlayStation habe ich mein erstes GTA gespielt, aber nicht
Bullshit, ich hab
auf der 3.
Ich hab gar nicht mein erstes GTA auf einer PlayStation 3 gespielt, das war eine PlayStation 2. Auf einer PlayStation 3 habe ich zum ersten Mal Skyrim angeguckt.
Ja, ich hab genau. Auch gar nicht mein erstes GTA auf einer PlayStation gespielt, fällt mir auf. Mein erstes 3D GTA habe ich auf einer PlayStation gespielt. Okay, Leute, wir driften ein bisschen ab.
Ja, aber ich finde es krass, wie lange sie überhaupt den Support aufrechterhalten haben.
An sich war die auch cool. Also der Controller, jetzt zurückblickend, ich habe ihn damals immer sehr verteidigt. Aber jetzt tut er mir in den Händen weh, um ehrlich zu sein.
Man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch ein Plastikspielzeug, ne? Also mittlerweile habe ich totalen Drift drin. Meine Partnerin hat Skyrim gespielt und sich immer halt reingequetscht, wenn sie irgendeine Spinne gesehen hat und der Controller ist mittlerweile kaputt. Aber es ist auch, man muss auch dazu sagen, es ist ein Plastikspielzeug, ne? Aber das war tatsächlich.
Er war schon leicht.
Er war erstens leicht und er war zweitens billig. Und ich muss sagen, es war so meine Studiumskonsole, die habe ich halt währenddessen bekommen. Und was hat man nicht alles währenddessen kennengelernt? Assassin's Creed, Dead Space, Far Cry habe ich dort kennengelernt, Skyrim habe ich dort kennengelernt. Ich muss sagen, eines der letzten Spiele war Life is Strange auf der PS3. Und ich muss sagen, das war für mich auch wirklich was ganz Neues, Bodenständiges. Und sie ist immer noch meine Lieblingskonsole mittlerweile, weil man kann sogar PS1-Spiele auf ihr spielen. Und da habe ich nämlich Lego Racer gespielt.
Oh, warte mal kurz. Hast du original das mit der CD auf der die PS1-Version mit CD-ROM oder wie?
Ich habe die PS3-Version. Ich habe Lego Racer als PS1-Spiel gekauft, um es auf der PS3 spielen zu können.
Aber die CD oder die Download-Version?
Die CD.
Das ist nämlich kein, weil dann hast du bestimmt eine von den älteren Varianten der PS3, oder?
Habe ich auch feststellen dürfen.
Die alte 40 GB Variante zufällig?
Kann gut sein.
Weil das ist die einzige, die noch den Chip eingebaut hatte, der später gecuttet wurde, weswegen die ganzen neueren PS3 Modelle keine PS1 Spiele mehr. Ich wollte mal so eine, ich bin mega neidisch gerade. Die können das nicht, meine kann das nicht, meine blöde Slim. Da bin ich voll traurig, ich habe eine PS1, aber trotzdem, es ist cool.
Du kannst ja einfach beide aufeinander tapen.
Natürlich, wie
dann hast du eine PS4?
Ja, aber wie hast du die denn? Ja, ich habe die PS6, ich habe die PS2 noch dazwischen gepackt.
Ja, wunderbar.
Nee, aber auch Demon's Souls zum Beispiel, das erste Souls-Game kam mit der PS3. Das bedeutet so, also sie ist die Konsole auch, die dieses Martyrium für viele Spieler gestartet hat.
Ja, oder ein Weg der Freude.
Das, auf und jeden Fall. Liebe. Aber Hingabe. Durch viel Schmerz, immer durch viel Schmerz, auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja. Was ich krass finde, auf der PS3 war der letzte Silent Hill-Titel, Downpour. Wenn wir jetzt mal Silent Hills ignorieren, Playable Teaser, was ja jetzt nie kommen wird. Aber ja, Silent Hill Downpour. Also Bioshock, ne, haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Bioshock war alle Teile für die PS3 erschienen. Bioshock 4 weiß man nicht, ob sich gerade ein bisschen in der Entwicklungshölle befindet. Und ich bin echt gespannt, wie das sein wird, weil
was war der letzte Bioshock-Teil? Infinite?
Nein. Infinite.
Ja?
Infinite.
Ja. Es gab nur 3 Teile.
Ich habe nur Infinite gespielt, muss ich zugeben.
Ich habe tatsächlich nur den ersten gespielt. Weil ich mag Rapture, es ist eine wunderschöne Welt. Ich mag auch an sich den kompletten Stil, wie diese Welt aufgezogen ist, den dieses kann man ja eigentlich schon so ein bisschen als Steampunk, Dieselpunk bezeichnen.
Ist ja, das ist auch
Fantasy Steampunk wahrscheinlich am ehesten wegen dem ganzen
Venom
und dem ganzen Kram noch.
War mir aber unter Wasser einfach viel zu gruselig.
Zu gruselig.
War mir zu gruselig.
Ja, also
deswegen habe ich nur Infinite gespielt. Das ist schön im Himmel mit Luftschiffen und alles. Strahlend. Sehr interessante Story.
Ich habe mir damals alle 3 Bioshocks 2016 rum oder so mal bei einem Steam Sale für 8 Euro geschossen. Und ich habe seitdem nur das erste Bioshock gespielt und die anderen beiden versauern seitdem auf meinem Pile of Shame wie so viele Spiele.
Hey, die werden nicht schlecht. Wir hatten es doch am Anfang. Man muss nicht alles spielen.
Aber man müsste. Nee, man muss nicht alles spielen, aber man sollte, wenn man überlegt, was man gerade kauft, kann man auch was Altes nachholen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Vor allem, weil es günstiger ist und man sich keine Gedanken um irgendwelche Grafikeinstellungen und sowas machen muss. Ich habe erst neulich zum Beispiel Sid Meier's Pirates einfach mal gespielt, weil ich mal gucken wollte, wie das so ist, weil das in den höchsten Tönen gelobt wurde. Und bis auf dieses beschissene Tanz-Minigame ist das wirklich gut.
Oh, warte mal kurz. Die Pirates-Story, haben wir die, ich glaube, die haben wir noch nicht erzählt. Du hast doch, das war in der letzten Episode von Pirates erzählt, wo ich gesagt habe, das hole ich mir nach der Aufnahme.
Ja.
Und das habe ich direkt gemacht. Ich habe mir sofort Pirates geholt. 2 Minuten, nachdem ich es mir geholt habe, kommt eine E-Mail von Humble Bundle, hole dir jetzt alle Pirates-Spiele von Sid Meier für, keine Ahnung, 2 Cent oder so. Und ich habe mir, einen Moment habe ich gedacht, shit. Im zweiten Moment habe ich gesehen, das ist die 3D-Version, die auch du hast. Ich habe mir das ganz oldschool, musste sehr lange suchen, die ganz oldschool-Variante noch
von 1984.
Ja, die ganz alte Retro-Variante geholt. Die Steuerung ist schrecklich. Also ich werde vielleicht dann doch die Variante, die auch du gespielt hast, spielen.
Da ist die Steuerung auch nicht optimal.
Also ich wusste aber teilweise gar nicht, wie mein Schiff sich in welche Richtung das steuert und so weiter. Es gab viel zu... Also, aber ja, ich entscheide noch. Ich spiel's aber noch. Keine Sorge, Johannes.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich bin wieder voll im Piratenfieber. Also wahrscheinlich hole ich mir dann auch noch irgendwann Tropico.
Tropico 2.
Ist ja, da hat Michael mal einen wunderbaren Artikel drüber geschrieben, dass es das beste Piratenspiel aller Zeiten ist.
Ja. Yeah.
Da hat er mich schon angefixt.
Okay.
Erzähl mal was. Bis ich kürzlich halt Sea of Thieves das erste Mal in eine Multiplayer-Runde mit reingenommen worden bin. Und ich muss sagen, das war auch ziemlich geil. Aber bevor wir hier 3 Millionen Fässer gleichzeitig aufmachen, ich muss sagen,
zu spät.
Bei Aufbauspielen muss ich sagen, ist mittlerweile ja nur noch Mittelalter, Renaissance oder irgendwas dazwischen. Und es ist immer alles das Gleiche. Und ich mag halt vor allem Spiele mal was anderes machen, wie zum Beispiel bei Evil Genius kannst du zum Beispiel so einen Austin Powers Bösewicht spielen und eine Weltbasis bauen. Das ist geil. Und Tropico 2 hatte tatsächlich Strategiespiel im Piratenuniversum. Und das war mega cool, weil du musstest halt, das war typisch bei Tropico, du musst halt immer 2 verschiedene Bevölkerungsgruppen kontrollieren. Bei Tropico früher war es deine Touristen und halt deine Arbeiter und bei Tropico 2 war es, du musstest deine Sklaven halt wirklich ganz gut unter Kontrolle bekommen und gleichzeitig musstest du ja auch deine Piraten bei Laune halten und das war halt ziemlich mega witzig. Dann musstest du Meutereien verhindern und gucken, dass jedes Schiff gut ausgestattet ist. Das ist ein echt cooles Spiel. Kann man auf GOG kaufen.
Okay. Ich bin aber angefixt. Das
klingt nach der Schatzinsel.
Ja.
Habe ich neulich gehört. Das komplette Hörbuch. Mega geil.
Okay, wir driften. Wo kamen wir eigentlich ursprünglich her nochmal?
Wir waren bei PS3. Und dass PS3. Man auf der PS1 Spiele spielen kann.
Okay, vier Schweigesekunden für die PS3. Hatte man auf die Uhr geguckt?
Nee, ja, aber warum mussten es genau 4 Sekunden sein?
Na, weil
wären 3 Sekunden nicht sinnvoller gewesen.
Na, weil nach der PS3 die PS4 kam.
Und deswegen trauern wir 4 Sekunden für die
PS3. Es hatte keinen wirklichen Grund, Leute.
Okay, sorry.
Akzeptiert es einfach. Okay, ja, 3 Sekunden wären besser gewesen. 30 Sekunden wären auch gut.
Ja, okay, ja, strecken wir die Aufgabe noch.
Wir strecken noch gar nicht.
3 Schweigestunden, auf geht's, ab jetzt.
Das Gute ist, ich könnte ja wirklich einfach reinschneiden.
Ja, stimmt.
Das wäre auch irgendwie witzig. Nein, das machen wir nicht. Gut, Johannes, du darfst natürlich jetzt noch über Rick and Morty reden.
Ja, dann gehen wir so langsam mal in die Empfehlung rein. Wir haben ja auch mittlerweile schon fast die Stunde voll. Also, wir hatten ja Netflix schon als Thema. Auf Netflix ist jetzt Rick and Morty Staffel 5 erschienen. Ich spare mir heute mal die Gaming-Empfehlung, weil Rick and Morty ist genauso geil wie zocken. Guckt Rick and Morty, es ist super. Mittlerweile 5 Staffeln auf Netflix erhältlich. Keine Werbung für Netflix, aber Werbung für Rick and Morty.
Wir haben viel über Netflix geredet heute.
Ja, definitiv.
Und wenn ihr fertig seid mit Rick and Morty schauen, könnt ihr ja ein paar Games zocken.
Zum Beispiel?
Über Netflix.
Ach so.
Das meinte ich. Aber zum Beispiel natürlich Elden Ring, ja. Das ist meine Empfehlung für heute. Ich find's geil. Ich bin 60 Stunden drin und ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht genug kriegen. Ja, deswegen. Ich hab schon drüber geredet. Mein finales Fazit gibt's, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit meinem ersten Run so halbwegs durch.
Also bei Folge 94.
Vermutlich. Michael, hast du uns auch
eine Empfehlung?
Ich bleibe da, womit ich angefangen habe. Lego Racer würde ich empfehlen. Oder ich gehe Leuten immer damit auf den Keks, was man auf jeden Fall spielen sollte. Far Lone Sails. Ein kleines Indie-Spiel. Dazu kam jetzt die Fortsetzung Changing Tides raus. Soll nicht so gut sein wie Teil 1, aber ich empfehle jedem Teil 1. Es hat so eine leichte Wall-E-Atmosphäre, dass man halt mit seinem Gefährt auf so einem sterbenden Planeten unterwegs ist. Und die Reise ist das Ziel. Und es gibt Spiele, die sind 200 Stunden lang und dieses Spiel ist nur 4 Stunden lang und es ist ein reines, emotionales Meisterwerk für mich. Kommt komplett ohne Sprache aus.
Ja.
Grafik ist auch unglaublich schön. Und ein Spiel, das ich eigentlich nicht wegen dem Gameplay empfehlen kann, sondern einfach, weil es mich stilistisch mega begeistert und was auch so Richtung Bioshock geht, ist halt Deathloop. Es war das Spiel, auf das ich mich letztes Jahr unglaublich gefreut habe. Ich habe noch kein Spiel, auf das ich mich dieses Jahr freue, aber Deathloop, ich brauche nur den Soundtrack zu hören und ich bin wieder da.
Da habe ich tatsächlich die meisten Artikel, glaube ich, über darüber geschrieben oder Guides auf Spieletipps war das da.
Über Deathloop.
Über Deathloop, ja.
Krass.
Wartet mal kurz. Loop Hero, come on. Das ist vom Namen her. Deathloop, da bin ich noch nicht ganz durch.
Ich schon sagen.
Bei Deathloop, da bin ich vielleicht, habe ich 5 oder 6 Stunden gespielt insgesamt.
Ja, es sieht auf jeden Fall mega geil aus und das ist wieder so ein klassischer Fall von das zocke ich irgendwann mal, wenn ich mit Red Dead durch bin. Wie so vieles.
Wie viele Stunden, Michael, ungefähr, wenn du es im Kopf hast, hast du für Deathloop gebraucht, so um einmal durch die Hauptstory durchzukommen?
15.
Das geht noch. Vielleicht mache ich das nochmal. Mal einen schönen Samstag.
Wisst ihr, was an diesen Spielen schön ist? Man verliert nicht so viel Zeit. Man muss sich gar nicht so viel Zeit investieren, um sie zu spielen. Deswegen, das ist das große Problem bei Open-World-Spielen bei mir. Aber Deathloop hat eine sehr geile, interessante Story. Es hätte noch geiler werden können, aber das reicht mir schon.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, war wunderbar. War ja für uns auch was Neues, jetzt mal mit Gast aufzunehmen. War schön.
Was? Ich war der Erste?
Ja, du warst der erste
Gast. Du warst unser erster Gast. Gut, dass wir das.
Du hast dich gut geschlagen.
Ja,
hat er. Aber vielleicht noch zum Ende, findet man dich vielleicht irgendwo im Internet?
Ja, natürlich, wenn man unbedingt will und muss. Dann kann man mich im Internet finden. Und zwar Taneros Factory auf Twitter oder Taneros, Taneros auf Twitch.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Wir verlinken das unten in der Videobeschreibung mit. Könnt ihr da direkt neben unseren Quellen anschauen, wen wir hier heute zu Gast hatten und dann nochmal schön bei Twitch. Was streamst du so?
Ja, ich habe ja Lego spielst. Racer, ich habe Lego Racer. Ich weiß, ich versuche hier nur Product Placement für Lego Racer zu machen. Jetzt ist es raus.
Also fast wie bei Felix und Star Citizen.
Ich streame eigentlich alles Mögliche. Assassin's Creed Brotherhood, auch ein sehr tolles PS3-Spiel, aber da vermehrt es leider die Zeit nicht mehr. Lego Racer, Civilization, COD Warzone, eigentlich alles.
Oh, cool, da haben wir vielleicht auch noch einen weiteren Kandidat für unser Civilization-Match, dass Johannes immer noch nicht mit mir eingegangen ist.
Ja, sorry, aber die Telefon funktioniert in zwei Richtungen.
Warte mal kurz, wir hatten noch was anderes neulich zusammengezockt. Was war das nochmal?
Project Zomboid.
Genau, ja, ich hab's komplett vergessen.
Übelst gehypt, die ganze
Übelst gehypt,
Zeit.
Ja, immer zwei noch.
Später, was ist das super geil. Und hast du Project Zomboid gespielt, Michael?
Ich will's immer noch spielen, aber das ist halt, das kannst du zu 500 Millionen Spielen sagen.
Ja, definitiv.
Das stimmt, das stimmt.
Und nur ja, bei Deathloop stimmt es.
Okay. Ja, ganz fantastisch. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Bock habt, eine Mail mit Themenvorschlägen, mit spannenden Einblicken oder einfach nur mit Lob an mail@vollverpixelt.de und lasst uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört, wenn es da geht. Zum Beispiel Spotify.
Aber so eine positive, das wäre sehr schön.
Im besten, nur. Alles nur. Andere bitte nicht. Danke.
Das andere haben wir deaktiviert.
Ja. Also Michael, nochmal schön, dass du da warst.
Und ja, hat mich gefreut. Danke für die Einladung.
Bis bald.
Immer wieder gern.
Tschüss.